Ich möchte beten. Ja, wir kommen jetzt zu dir, du guter Gott. In deiner Gegenwart können wir aufatmen. Wir können dich loben und preisen. Wir können füreinander eintreten und für Menschen, so wie wir es gerade getan haben, die zu dir gehören und die dafür eben nicht begeistert, bejubelt, sondern ganz im Gegenteil geprügelt und verfolgt werden. Und wir dürfen auf dich hören. Du hast gute Gedanken, Gedanken der Liebe und des Friedens. Und wir wollen jetzt hören, Herr, und hilf du uns recht zu hören. Jeder für sich, so dass es in seinem Leben zur Wirkung kommt und Frucht bringt. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, was macht das Leben eigentlich aus? Was macht das Leben lebenswert? Welche Augenblicke waren die glücklichsten in deinem Leben? Einmal so kurz nachdenken, wo war ich besonders glücklich? Vielleicht bei besonderen Erfolgen. Ich habe mich jetzt gerade durch die Fußball-Weltmeisterschaft natürlich auch wieder an die eigene Fußballkarriere in Anführungszeichen erinnert. Und wir haben einmal als Jugendgruppe den Gemeindejugendwerkstitel im Rheinland geholt. Da war immer die Jugendmannschaft von Wiehl Spitze. Über Jahre hinweg haben sie dieses Turnier dominiert. Und wir haben manchmal nicht mal gerade die Vorrunde geschafft zu überstehen. Aber ein Jahr, da sind wir bis ins Endspiel gegen Wiehl gekommen. Und wir wussten, wir haben keine Chance. Und die nutzen wir. Und wir haben gespielt wie die Wikinger gestern und haben gemauert wie die Weltmeister. Und ein Konter und wir haben gewonnen. Das war ein Gefühl. Wow. Oder vielleicht sind es doch eher Momente, so ganz besondere Momente der Liebe, die da jetzt euch in den Sinn kommen. Vielleicht als du dein gerade geborenes Kind zum ersten Mal in den Armen hielst. Vielleicht als du deinem Partner das Ja-Wort gabst. Der Himmel voller Geigen, so sagt man. Vielleicht aber noch weiter davor, als du als kleiner Junge, als kleines Mädchen deinem Vater in die Arme gelaufen bist und er hat dich herumgewirbelt. Das war doch so schön. Wofür lohnt es sich zu leben? Wie kannst du glücklich leben? Diese Frage treibt die Menschen um, schon seit Menschengedenken und das auch in allen Kulturen. Und so kommt eines Tages ein Mann zu Jesus, der sich von ihm in diesen Fragen wichtige Hinweise erhofft. Ich lese den Bibeltext aus Markus 10, ab Vers 17 bis Vers 22. Heute könnt ihr ihn mal nicht mitlesen, weil ich vergessen habe, den der Technik zu geben. Und damit ihr nicht verwirrt werdet, lese ich ihn in der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Und dann beim weiteren Fortgang der Predigt seht ihr dann hier den normalen Luthertext. Als Jesus sich dann wieder auf den Weg begab, lief ein Mann auf ihn zu. Er fiel vor Jesus auf die Knie und bat ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, um Erbe des unvergänglichen Lebens zu werden? Jesus sagte zu ihm: Warum nennst du mich gut? Nur ein einziger ist wirklich gut, und das ist Gott allein. Du kennst doch die Gebote Gottes. Töten sollst du nicht, die Ehe brechen sollst du nicht, stehlen sollst du nicht. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemandem sein Eigentum wegnehmen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter in Ehren halten. Da antwortete er: Lehrer, all das habe ich von frühester Kindheit an genau beachtet. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu ihm: Eine Sache fehlt dir noch. Mach dich auf, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld dann den Armen. So wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen. Dann komm und werde mein Nachfolger. Da ärgerte der junge Mann sich über diese Aussage und ging traurig fort, denn er war sehr reich. Wenn wir uns fragen, wie unser Leben gelingt, wenn wir uns fragen, wie wir glücklich leben können, dann fragen wir letztlich danach, was oder wer eigentlich hinter unserem Leben steht. Und wir fragen danach, was das Leben im Letzten eigentlich ist. Wir fragen danach, woher wir kommen und mehr noch, wohin wir gehen. Wir fragen danach, ob unser Leben einen tieferen Sinn hat oder gewinnen kann. Und wenn ja, wie? Und wir fragen damit letztlich nach Gott und nach unserem Verhältnis zu ihm. Und so greift Jesus zumindest die Frage dieses Mannes auf. Unvergängliches Leben sucht dieser. Und wer das Leben sucht, der sucht auch danach, Liebe zu erfahren. Leben und Liebe sind untrennbar verbunden. Was muss ich tun, um unvergängliches Leben zu erhalten, so fragt der Mann. Und so könnte die Frage des Mannes eben auch lauten, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Bedingungslos. Dauerhaft. Das ist zugleich auch eine verräterische Frage. Diese Frage offenbart, dass der Mann das Beste für sich herausholen will. Diese Frage lässt vermuten, dieser Mann liebt sich selbst. Dieser Mann liebt sich um seiner selbst willen. Aber ist das verkehrt? Darf ein frommer Mann sich nicht selbst lieben? Kann nur der bei Jesus landen, der sich selbst hasst, der sich selbst nicht ausstehen kann? Manchmal erwecken Christen den Eindruck, dass das so sein müsse. In einer Predigt über das Doppelgebot der Liebe wendet sich ein bekannter Evangelist dieser Frage zu, ob ein Christ sich selbst lieben dürfe oder gar müsse. Du sollst Gott lieben und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, so heißt es ja. Aber, so sagt dieser Evangelist, es handelt sich dabei um ein Missverständnis, dass ein Christ sich selbst lieben solle. Ja, er nennt es geradezu gefährlich, dass zur Selbstliebe aufgefordert wird. Wörtlich, die Aufforderung zur bewussten Selbstliebe ist ein Irrweg. Ist das so? Das Gebot der Nächstenliebe setzt doch voraus, dass der Mensch sich selbst liebt. Der Wille zum Überleben steckt doch in uns Menschen drin, wie eben in jedem anderen Geschöpf Gottes. Das gehört zu Gottes guter Schöpfung. Weil das Leben etwas höchst Wertvolles ist, wollen wir natürlich unser Leben auch sichern. Wer Hunger hat, der sieht zu, dass er etwas zu essen bekommt. Wer Durst hat, der sieht zu, dass er etwas zu trinken bekommt. Und mehr noch, jeder Mensch sucht für sich selbst das Beste. Jeder möchte doch, dass sein Leben gelingt. Jeder möchte doch geliebt werden. Und wenn jemand an Gott glaubt, dann möchte er natürlich auch von Gott geliebt werden. Und wenn es mehr gibt als nur dieses Leben auf dieser Erde, dann ist es doch wohl auch logisch, dass jeder auch an diesem Leben, an diesem Meer des Lebens Anteil haben will. Ist das etwa verkehrt? Jesus kritisiert es jedenfalls nicht. Er lässt das stehen. 4 Stufen der Liebe. Selbstliebe ist die 1. Stufe der Liebe. Wer sich nicht selbst lieben kann, das haben Untersuchungen sehr deutlich hervorgebracht, der kann auch andere nicht lieben. Wer sich selbst nicht lieben kann, so würde ich mal pointiert formulieren, der kann doch nur des Lebens müde sein. Es kann doch nicht Gottes Willen sein, dass ein Mensch sich so runterzieht oder so runtergedrückt wird, dass er nicht mal mehr sich selbst lieben kann. Nein, Jesus kritisiert diesen Mann deshalb nicht. Dabei zielt die Frage des Mannes ja wohl noch ein wenig weiter, nämlich so, was muss ich tun, damit du, und in dir entdecke ich Gott, in Klammern, damit du mich lieb gewinnst, damit du mich achtest und anerkennst. Und so versucht er sich bei Jesus mit seiner Anrede, na, sagen wir es mal ruhig sehr pointiert, einzuschleimen. Guter Meister. An der Stelle allerdings, da weist Jesus ihn zurecht und nimmt ihm den Wind aus den Segeln. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Das heißt, wenn du wissen willst, wie du unvergängliches Leben bekommst, dann musst du dich an Gott halten. Wenn du wissen willst, wer dich grenzen und bedingungslos liebt, dann musst du dich an Gott wenden. Jesu Antwort setzt also auf der Basis dieser Liebe zu sich selbst an und fragt von dieser Basis aus nach der Beziehung. Er fragt danach, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Er fragt nach der Liebe zu anderen. Und er verweist dazu den Mann an die Gebote der zweiten Tafel. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen und so weiter. Da wird das ja konkret, wie wir mit den anderen umgehen. Doch es geht ihm, und das ist das Wesentliche dahinter, um die Frage, wie der Mann zu Gott steht. Indem Jesus die Gebote zitiert, stellt er insgeheim genau diese Frage: Liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, dann handelst du nach seinen Geboten. Denn dann glaubst du doch, dass er gut ist und damit seine Gebote für dich gut sind. Wer zu seinem Schöpfer eine gute, eine liebevolle Beziehung hat, der handelt deshalb eben nach dessen Geboten. Und das ist die zweite Stufe der Liebe, die auf der ersten Stufe der Selbstliebe um seiner Selbstwillen aufbaut. Die Liebe zu Gott um dessen Gaben und Segnungen willen. Und der Mann sagt, ja, aber das tue ich doch schon seit meiner Jugend an. Ich liebe Gott seit meiner Bar Mitzwa, wir würden sagen seit meiner Konfirmation oder weiß nicht was, welcher Situation. Also seitdem halte ich mich an die Gebote, weil Gott mich doch reich gemacht hat. Weil es mir eigentlich gut geht. Aber irgendwie reicht mir das nicht. Das kann doch nicht alles sein. Irgendwie fühle ich, dass es da noch mehr geben muss. Ich strampel mich ab und trotzdem bin ich immer wieder zwischendurch auch ganz niedergedrückt. Und ich werde immer älter und der Tod kommt immer bedrohlicher auf mich zu. Ja, und dann? Jesus spürt die Not dieses Mannes. Und sein tiefes Bedürfnis nach Liebe, nach wirklicher, nach eben unvergänglicher Liebe, danach bedingungslos geliebt zu werden und auch so sich selbst lieben zu können. Jesus spürt die Sehnsucht danach, Gott wirklich zu begegnen, das Herz Gottes zu finden. Und dann ist in diesem Bibeltext das eine einzige Mal von Liebe die Rede, wörtlich. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und Jesus sieht einen Mann, der darin gefangen ist, Gott nur zu lieben, weil und dann eben auch nur dann, wenn er ihm Gutes tut. Gott eben nur zu lieben, weil er sich davon ewiges Leben erhofft. Weil er sich so Gegenliebe erwartet. Dieser Mann hat gelernt, sich selbst durchzusetzen, für sich selbst zu kämpfen. Es wird einem nichts geschenkt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Auch vor Gott. So ist sein Eindruck, sein Denken. Auch bei Gott ist das so. Und vielleicht hat er ja auch schon das Kindergebet gelernt: Lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Und zwar eben mit der Betonung auf, damit ich in den Himmel komme. Jesus sieht, wie er darin gefangen ist, an seinen Erfolgen, seinen Wert festzumachen. Wie er davon abhängig ist, Anerkennung bei anderen zu finden für das, was er leistet und tut und hat. Wie er daran gefangen ist, den Wert seines Lebens an einem guten Leben, an Leistung und auch an religiöser Leistung festzumachen. Und Jesus sieht, dass er genau an dieser Denke, an dieser Einstellung zum Leben, an dieser Sicht der Dinge leidet. Dass da instinktiv bei ihm das Gespür schon da ist, dass dies nicht der von Gott gewollte gute Weg ist, dass er denkt, er müsse sich Liebe und all das andere erarbeiten. Gott liebt dich. Das ist ein Satz, der für Christen, ich glaube, sagen zu können, selbstverständlich ist. Ja, gehört hast du ihn schon oft. Gott liebt dich. Im Kopf ist das angekommen. Aber ist das auch in deinem Herzen gelandet? Oder ringst du immer noch um diese Liebe Gottes, so wie es eben dieser Mann tat? So dieses, ich muss doch etwas tun, damit Gott mich lieb haben kann. Jesus jedenfalls fordert diesen Mann heraus. Er will ihn befreien von diesen zwanghaften Gedanken, dass er Gott nur lieben kann, wenn der ihm Gutes tut. Und eben auch andersherum, er will ihn freimachen von der Glaubensfessel, Gott lieben zu müssen, um von Gott dann eben wieder geliebt zu werden. Er will ihn freimachen von dieser Glaubensfessel, nur dann ein unvergängliches Leben zu erhalten, wenn er Gott ein möglichst fehlerfreies Leben nach dessen Geboten abliefert. Er will ihn befreien von diesem Geschäftsdenken, denn da steckt letztlich nichts anderes hinter, was wir sagen, wir Christen müssen uns vom Zeitgeist befreien. Das ist der Weltgeist. Gib du mir, dann geb ich dir. Ich geb dir das, dann kannst du mir das dafür geben. Diese Denke prägt den Mann. Und von dieser Denkweise will Jesus ihn freimachen. Er sagt, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen. Lass das alles los. Gib das weg, für das du meinst, Gott lieben zu müssen. Gott liebte dich doch schon, bevor du zur Welt kamst. Er hat dich doch in diese Welt hineingeliebt. Liebe Gott, wie er dich liebt, um seiner selbst willen, weil er Gott ist. Liebe ihn auch dann, wenn du nichts mehr hast. Liebe ihn, wie er dich liebt, bedingungslos. Gott ist gut. Liebe ihn einfach deshalb. Liebe ihn, weil er ist, wie er ist. Liebe ihn, weil er der ist, der er ist. Vertrau ihm. Lass dich in seine Arme fallen. Lass dich los. Liebe ihn unabhängig von deinen Lebensumständen. Denn er liebt dich, unabhängig davon, ob du ihn liebst. Das ist schon ein echter Hammer. Er liebt uns, auch wenn wir ihn nicht lieben. Nutze so eben auch gerade die schwierigen Lebensumstände, um in der Liebe zu ihm zu wachsen. Weil du gerade in ihnen erfährst, dass er dich liebt und auch gerade in solchen Zeiten da ist und dich durchträgt. So klingt diese Aufforderung für den Mann: Lass alles los, verkaufe alles. Lass dich ganz ein auf Gott. Das ist die dritte Stufe der Liebe. Und ich glaube, es käme einer Revolution gleich, würden alle Christen diese dritte Stufe der Liebe erreichen. Denn es ist eine Herausforderung, natürlich. Gib auf, was dich davon abhält, Gott bedingungslos zu lieben. Gib auf, Gottes Liebe erkaufen zu wollen mit deiner Liebe. Hör auf damit, Gottes Liebe zu verdienen zu wollen, mit dem Einhalten von Geboten, mit dem Tun von Guten, was auch immer da in deinem Kopf ist. Beginne, ihm seine bedingungslose Liebe zu glauben. Eigentlich wissen wir das, dass Liebe ein Geschenk ist, nur ein Geschenk sein kann, immer. Liebe kann nicht erarbeitet werden. Liebe kann nicht eingeklagt, eingefordert werden. Moment mal, sagt ihr jetzt vielleicht, steht das aber nicht schon in Gottes Wort? Wird dem Volk Israel nicht schon gesagt, du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft lieben? Ja, das steht da. Aber wie war das, als Gott Israel dazu aufforderte? Da hatte er es erwählt zu seinem Volk. Er hatte es herausgeliebt aus den anderen Völkern. Die Liebe Gottes geht immer dem voraus. Und so bedeutet diese Forderung Gottes zuallererst, sich mit seinem ganzen Leben auf Gottes Liebe einzulassen. Sich seine Liebe gefallen zu lassen, sie sich schenken zu lassen. Sich darauf zu verlassen, dass er gut ist und dass er es auch gut mit uns meint und dass er es auch letztlich gut mit uns macht. Es bedeutet, sich auf ihn zu verlassen, auch wenn er uns durch tiefe Lebenstäler führt. Und eben solche Situationen als Chance zu sehen, um in der Liebe zu Gott zu wachsen. Also die dritte Stufe der Liebe, liebe Gott, bedingungslos. Und die vierte Stufe der Liebe schließt sich hier sofort an. Jesus ergänzt seine Herausforderung an den Mann, den er liebt. Folge mir nach. Komm mit mir. Lerne von mir. In meiner Gegenwart wirst du dich selbst immer besser kennenlernen. Und du kannst dich selbst lieben, so wie du bist und nicht so, wie du meinst, sein zu müssen. Du kannst dich um Gottes Willen nicht lieben, nicht mehr um deiner selbst Willen, um dich selbst durchzubeißen, dein Leben zu erhalten. Du kannst dich selbst lieben, weil Gott dich liebt. Du kannst dich selbst annehmen, auch mit deinen Schwächen, mit deinen blinden Flecken. Du kannst der sein, der du bist. Du musst dich nicht mehr über den Erfolg definieren. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass andere dich akzeptieren, sie dich bewundern oder sie dich eben lieben, weil du von der Liebe Gottes, der grenzen- und bedingungslosen großen Liebe Gottes lebst. Und wer Jesus nachfolgt, der beginnt diese vierte Stufe der Liebe Gottes, der Liebe zu erklimmen. Du lernst von Jesus Christus. Du erkennst dabei immer mehr, wer du bist und wie du bist. Und dabei erfährst du, dass er auch die Seiten an dir, die dir nicht gefallen und die du vor allen anderen verborgen hältst, vielleicht sogar vor dir selbst, dass er auch diese mit Augen der Liebe ansieht. Weil sie zu dir gehören und weil er dich so liebt, wie du bist. Und dass eben auch diese Seiten dann auch durch diese Liebe, die du erfährst, heil werden können. Dass du zu ihm stehen kannst, so wie du bist. Und dass du mit ihm unterwegs bist und von ihm lernst, deine Möglichkeiten besser zu nutzen. Vier Stufen der Liebe. Die erste, sich selbst lieben um seiner selbst willen. Das ist menschlich ganz normal und tun wir eigentlich, wenn es uns denn nicht abtrainiert worden ist von ganz alleine. Das zweite ist Gott lieben. Also anzufangen, von sich selbst wegzusehen und auf Gott zu schauen. Gott lieben, weil er uns Gutes tut. Christus lieben, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Weil wir von ihm Hilfe und Heil, Liebe und ewiges Leben uns erhoffen. Doch darin eben nicht hängen zu bleiben, sondern drittens zu erfassen, mit den Herzen zu erfahren, dass Gott uns liebt, bedingungslos, grenzenlos. Und dafür steht eben gerade ja auch das Kreuz, dass Gott schon liebt, bevor wir überhaupt nur an ihn Gedanken haben können. Dass wir ihn lieben, weil er gut ist. Dass wir Gott um seiner selbst lieben, dass wir Christus um seiner selbst lieben. Und dann schließlich viertens, dass wir uns selbst lieben, weil er uns liebt. Also Christus nachfolgen, unser Leben in seine Hände legen und lernen von ihm, weil er uns der Liebe würdig erachtet, weil seine Liebe uns verändert und heil macht. Diese Geschichte hat kein Happy End. Der Mann hat diese Stufen nicht erklettern können. Er war so sehr gebunden an seinem Reichtum und von seiner althergebrachten Denkweise bestimmt, dass auch unvergängliches Leben, Liebe erkauft, erarbeitet werden müssen, dass er davon nicht lassen konnte. Kannst du dich darauf einlassen, dass Gott dir seine Liebe schenkt? Einfach so, bedingungslos? Und dass du ihn zu lieben beginnst, um seiner selbst willen und dich selbst auch um seiner Liebe willen? Und dass du darin das Leben findest? Erfülltes und unvergängliches Leben, das über das Leben im Hier und Jetzt ja hinausreicht, weil eben diese Liebe unvergänglich ist, göttlichen Ursprungs. Kannst du dich darauf einlassen? Ihr kennt den Fortgang der Geschichte. Die Jünger fragen ganz entsetzt, wie kann das gehen? Wie soll das gehen? Sie merken, dass sie da selbst an ihre Grenzen stoßen. Und Jesus sagt dann diesen Satz, der vor ein paar Jahren mal die Jahreslosung war: Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott sehr wohl möglich. Gottes Liebe hat die Kraft, dein Herz zu erreichen und zu erweichen. Bitte ihn darum. Amen.